Mulans Töchter von Bettine Friesekoop. Aus dem Niederländischen von Bärbel Jenicke. Die Journalistin und Autorin Bettine Friesekoop, die jahrelang als Auslandskorrespondentin in Peking arbeitete, schildert unterhaltsam und faktenreich die historischen Grundlagen, die die Rolle der chinesischen Frau bis heute prägen. Dabei geht sie auch auf die grausame Tradition des Füßebindens ein, mit der Frauen bis zum Ende des Kaiserreiches sexuelle Macht über Männer ausüben konnten. Auf die kommunistische Revolution, die zwar die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zum Ideal erhob, ohne aber die Frauenrechte konsequent durchzusetzen, und auf das gewaltige Geschäft mit der Prostitution und dem Frauenhandel. Fundiert und einfühlsam berichtet sie nicht nur von den Folgen der Ein-Kind-Politik, sondern auch über das, in deutschen Medien noch wenig beachtete Phänomen der Shengnü, den Essensrestchen, gut ausgebildete, unabhängige und erfolgreiche junge Frauen, die in den Städten immer häufiger anzutreffen sind. Kapitel 7: Begegnung mit einer Shengnü. Im Teehaus Larche bin ich mit einer Shengnü, einem sogenannten Essensrestchen, verabredet. Hu Ye, meine chinesische Kollegin, hat sie gefunden. Eine von 11 Millionen in China. Die Ein-Kind-Politik und das Anwachsen der Mittelklasse sind verantwortlich für das Phänomen der Essensrestchen. Durch Deng Xiaopings Politik der offenen Tür hat sich seit den 80er Jahren schnell eine zunehmend wohlhabendere Mittelklasse gebildet, besonders in Südchina und an der Ostküste, wo sich die verarbeitende Industrie zuerst entwickelte. Es gab Arbeit im Überfluss, der Export wuchs explosionsartig an, bessere Löhne sorgten für bessere Lebensbedingungen und für eine bessere Ausbildung der Kinder. Auch Frauen hatten nun viel mehr Möglichkeiten, sie konnten studieren und selbst Geld verdienen. Das galt auch für die Frauen auf dem Land. Wenn sie schon nicht in der Stadt studieren konnten, zogen sie zumindest als Arbeitsmigrantin dorthin in der Hoffnung, in der Stadt Geld verdienen zu können. Im weltweiten Vergleich sind die Frauen in China in den Führungsetagen der Wirtschaftsunternehmen überrepräsentiert. Chinesinnen sind dafür bekannt, dass sie gut mit Geld umgehen können. Eine der reichsten Frauen in China ist Jiang Yin, die auch Paper Queen genannt wird, weil sie mit dem Verkauf von Altpapier reich geworden ist. Ihre Karriere ist die chinesische Variante des American Dream, des Aufstiegs vom Tellerwäscher zum Millionär. 2010 führte die Gründerin und Vorsitzende von Nine Dragon Papers die Forbes-Liste der reichen Self-Made-Frauen mit einem geschätzten persönlichen Vermögen von 5,6 Milliarden Dollar an. Damit stand sie vor J.K. Rowling und Oprah Winfrey. 11 der 20 reichsten Selfmade-Frauen der Welt sind Chinesinnen. Der Erfolg der Selfmade-Geschäftsfrauen und die Spitzenjobs hochqualifizierter Frauen aus der Mittelklasse haben diese in den vergangenen 10 Jahren, was die Liebe angeht, nicht wirklich glücklich gemacht. Neben den reichen und intellektuellen Frauen gibt es natürlich auch Frauen, die auf einen Mann aus sind, der einem Hauptgewinn gleichkommt. Sie sind heiratsfähig und, da sie in der Minderheit sind, heiß umworben. Wählerisch warten sie auf den besten Kandidaten, den Mann mit dem meisten Geld, dem größten Haus, den besten Zukunftsaussichten. Diese Frauen mussten aus einer unerwarteten Ecke der All China Women's Federation, der Frauenrechtsbewegung der KP, heftige Kritik einstecken. 2011 stellte die Federation eine harsche Schmähschrift auf ihre Webseite, in der die Essensrestchen einiges zu hören bekamen. Ein hübsches Mädchen braucht keinen akademischen Titel, um einen reichen Mann zu heiraten. Mädchen, die nicht so attraktiv sind, hoffen durch hartes Studieren und einen guten Job auf den Heiratsmarkt letztlich doch noch gut wegzukommen. Leider funktioniert das nicht. Bis sie ihren Master- und Doktortitel haben, sind sie wie vergilbte Perlen, alt und wenig wert. Also Mädchen, passt auf, und heiratet rechtzeitig. Die Kolumne rief unter den Frauen großen Protest hervor und wurde nach kurzer Zeit von der Webseite genommen. Das Medieninteresse für Essensrestchen ist groß. Das Interesse für kahle Zweige für Männer mit ähnlichen Problemen ist hingegen minimal. Nur am 11.11., die 1 ist die Zahl der Einsamkeit, gibt es einen kahle Zweigetag, aber ansonsten bleibt es um die Junggesellen wider Willen still. Als wir ins Tianmen-Viertel kommen, erzählt Huye von Tiu-Tiu, dem Essensrestchen, das wir gleich treffen werden. Tiu-Tiu ist eine typische Shengnü. Sie ist 27, reich, begabt und hat einen akademischen Abschluss. Sie hofft, irgendwann ihren Traummann zu heiraten. Sie kann Geld ausgeben, so viel sie will, doch sie weiß inzwischen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Als wir das Teehaus betreten, sehe ich hinten im Halbdunkeln eine junge Frau an einem Tischchen sitzen, die intensiv mit einem iPad Mini zugange ist. Teuer und geschmackvoll gekleidet, mit Brille, halblangem Haar, glänzenden Sandalen und einem blauen Jäckchen mit einem sportlichen gelben Reißverschluss. Als ich auf ihren Tisch zugehe und sie mir zur Begrüßung ihre Hand ausstreckt, sehe ich das winzige Schmetterling-Tattoo auf ihrem Mittelfinger. Die Hülle ihres iPads ist im gleichen Blau gehalten wie ihr Jäckchen. Sie sieht keck aus. Tiu-Tiu begrüßt mich etwas kühl und zurückhaltend. Offensichtlich muss Huye erst einmal das Eis brechen. Sie hat Tiu-Tiu gefunden und ein Treffen arrangiert, kennt sie aber auch nicht näher. Huye stellt mich ihr vor und erzählt noch einmal, worüber ich mit ihr reden möchte. Die ganze Zeit über schaue ich Tiu-Tiu lächelnd an, doch sie erwidert meinen Blick nicht. Als Huye ihren Bericht beendet hat, wendet sich Tiu-Tiu mir schließlich doch zu und beginnt freimütig von ihrer Jugend zu erzählen. Mein Vater war Bildschnitzer. Als Kind saß ich bei ihm in der Werkstatt und er brachte mir alles über Holz und seine Bearbeitung mit Messer, Beitel und Holzmeißel bei. Die Holzschnitzerei erfordert viel Geduld und technisches Feingefühl, das man nur durch unermüdliches Üben lernt. Ich fand es herrlich und war von morgens früh bis spät abends damit beschäftigt. Wir wohnten eine Stunde von Peking entfernt in der Provinz. Dort nennt man es mit der Schulpflicht nicht so genau. Ich ging nur zur Schule, wenn mein Vater mich hinschickte. Trotz meiner lückenhaften Schulbildung besuchte ich nach dem Abschluss des Gymnasiums die Universität, wo ich Wirtschaft und Handel studierte. Irgendwann habe ich den Betrieb meines Vaters übernommen. Mein Vater wusste, dass er nicht bis zu seinem Tod als Bildschnitzer arbeiten konnte. Das Handwerk zehrt zu sehr an den Lungen, Muskeln und Knochen. Außerdem muss man finanziell sehr beschlagen sein. Holzschnitzerei ist in China ein Big Business. Tiu-Tiu greift zu ihrem iPad und scrollt durch ihre Fotos. Sie zeigen eindrucksvolle, mannshohe Buddha-Figuren. Die Preise der Skulpturen, die ich geschnitzt habe, sind sehr verschieden. Aber mein Vater macht immer große Skulpturen, die sehr kostbar sind. Sie bringen mehrere hunderttausend Euro. Ich kann also durchaus sagen, dass mich das zur Millionärin gemacht hat. Dann erzählt Tiu-Tiu von ihrem ersten Freund. Ich war 17, besuchte die Universität und schwärmte natürlich für hübsche Jungen mit einem guten Charakter. Mein Freund war einer von ihnen. Aber als seine Eltern sich scheiden ließen, zog er mit seiner Mutter nach Japan. Nach Abschluss meines Studiums war ich 23 und fand gleich Arbeit. Ich bekam eine Stellung als PR-Agentin bei einem Medienunternehmen. Dort gab es einen Sänger, der bei uns unter Vertrag stand. Mit ihm freundete ich mich an. Kurz vor seinem Durchbruch verliebte ich mich in ihn. Die Beziehung hielt nicht lange, denn er fand mich zu männlich, zu selbstständig und zu dominant. Die meisten chinesischen Männer wollen eine Frau, die sie in allen Belangen kontrollieren können. Außerdem wollte er seiner Karriere wegen nur eine heimliche Beziehung eingehen. In China kann man als Sänger niemals den Durchbruch schaffen, wenn man schon eine Freundin hat, Erst recht nicht, wenn man verlobt oder verheiratet ist. Die jugendlichen Fans sollen glauben, dass ihr Idol Single ist. Das Medienunternehmen ging pleite und daraufhin zog mein Freund nach Shanghai. Wir haben nie offiziell Schluss gemacht, das Feuer ist einfach allmählich erloschen. Ist es schwer für eine Frau, eine Beziehung zu beenden, frage ich. Nein, eigentlich nicht. Im Übrigen machen Frauen meistens nicht richtig Schluss. Sie machen deutlich, dass sie damit, wie ihr Partner sie behandelt, nicht glücklich sind. So sind die Frauen. Sie möchten Aufmerksamkeit und sagen Dinge, die sie eigentlich nicht meinen. Männer durchschauen das nie. Meiner Meinung nach sollte man seinem Freund gegenüber besser ehrlich sein und sagen, was man will. Wenn ich mich verliebe, habe ich keine Angst davor, es dem Betreffenden zu sagen. Leider passiert mir das nicht mehr so oft. Nette Männer, die etwas taugen, gehören in China zu einer aussterbenden Spezies. Die meisten sind meiner Ansicht nach Deppen oder verwöhnte Trottel. Das kann ich auch bei meinen Freundinnen und Cousinen beobachten. Alle waren sie verheiratet und nach einem oder zwei Jahren wieder geschieden, weil ihr Mann fremd ging. Deshalb stehe ich auch auf etwas ältere Männer. Die geben mir ein Gefühl der Sicherheit. Sie haben Erfahrung und treffen ihre Wahl bewusster. Auf meine Frage hin erzählt uns Chiu-Chiu, welchen Eindruck sie von chinesischen Männern hat. Sie sind unreif, verantwortungslos und aufgrund der Ein-Kind-Politik verwöhnt. Sie glauben tatsächlich, alle Frauen kriegen zu können und die Frauen bestätigen sie in ihrem Verhalten, indem sie ihnen hinterherlaufen. Chiu-Chiu nimmt sich selbst nicht aus. Sie sieht sich als Prinzessin ihres Vaters, für das nur die hübschesten, intelligentesten und integersten Jungen gut genug waren. Letztes Jahr begegnete sie einem jungen Mann, mit dem sie sich auf Anhieb gut verstand. Nachdem er sie eine Woche nicht mehr angerufen hatte, erhielt sie eine SMS. Er dachte, ihrer nicht würdig zu sein. »So ein Mädchen wie du verdient einen besseren«, schrieb er. Ihr Status und ihr Geld hatten ihn eingeschüchtert. Wie sie die Zukunft sieht? Ich weiß es nicht. In Peking heiratet man als Frau mit etwa 20. Für mein Umfeld und meine Familie ist es nicht akzeptabel, dass ich mit 27 noch Single bin. Haben deine Eltern nie versucht, dich zu verkuppeln? Doch, sagt sie, aber das ist lange her. Damals war ich 20. Ich war zum Shoppen in der Stadt, als mein Vater anrief. Er sagte, geh nach Hause, zieh dein schönstes Kleid an und hochhackige Schuhe und mach dich zurecht. Aber ich tat das nicht. Was er mir aufgetragen hatte in Slippers und einer kurzen Hose, ging ich in das Restaurant, in dem mein Vater ein Treffen arrangiert hatte. Dort wartete er und neben ihm saß ein baumlanger Kerl mit einem Baseballcap. Er war der Sohn von einem seiner Freunde. Seine Mutter war auch dabei. Wir mussten uns an ein Tischchen gegenübersetzen und unsere Eltern nahmen ein paar Tische entfernt Platz. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er fragte mich, hast du Hobbys oder ein Haustier? Langes Schweigen. Als er mein Tattoo auf meinem Finger sah, sagte er, hast du noch mehr davon? Ja, sagte ich, auf meinem Rücken. Er sagte, ich mag keine Tattoos. Darüber freute ich mich. Ich habe ihm freundlich für das Getränk gedankt und gesagt, dass ich es nett fand, ihn getroffen zu haben. Als Huye und ich nach der Schilderung dieser witzigen Szene losbrusten, kann Chiu-Chiu schließlich selbst auch darüber lachen. Es ist wie eine Befreiung, wir brechen in schallendes Gelächter aus. Als wir uns wieder gefasst haben, beginnt Chiu-Chiu, ihren Vater zu entschuldigen. Weißt du, er ist Künstler. Und eigentlich würde man so ein Verhalten nicht von ihm erwarten. Aber die Anbahnung einer Ehe ist noch immer Teil der vorherrschenden Kultur, auch in den Städten. Meine Generation wird dem wohl ein Ende setzen, aber auf dem Land wird diese Tradition noch lange fortbestehen, glaube ich. Dort ist das noch ganz üblich. Kinder werden hier nicht nur einander vorgestellt, sondern Ehen werden Jahre im Voraus arrangiert. Meistens sind es die Mütter oder die Großmütter, die verkuppeln oder Vereinbarungen treffen. Es ist also Sache der Frauen, damit aufzuhören. Sie müssen ihren Kindern eine freie Partnerwahl ermöglichen, sagt Chiu-Chiu ernst.